Bravery is not an absence of fear. It is continuing to do things, even when you are afraid, because you know that it is the right thing to do.
I must not fear, John. Fear is a mind killer.
It's true. That, you got that one right, but I don't think I got
it. Well, I know the whole thing. Fear is a little death that brings total obliteration. I'll face my fear. I'll permit it to pass over me and through me. And when it is gone past, I will turn the inner eye to see its path where the fear has gone. There will be nothing. Only I will remain.
It's none of our business.
Sir, permission to express my opposition to your current apathy.
Permission granted.
Sir, I am opposed to your current apathy.
Kompott Nummer 365, armutsbelügt. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 365. Kompott, den ich am heutigen, schon wieder arschkalten, Freitag, dem 8. März 2013, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 9:45.
Jawohl, was einfach daran liegt, dass die ersten zwei Teile kürzer waren, als ich gedacht hatte. Aber ja, plus es ist kälter, als ich erhofft hatte. Aus irgendeinem Grund hat nämlich irgendwer den Winter wieder angeschaltet. Das will mich ja nur daran hindern, dass ich den Smarty auspacken und wieder durch die Gegend fahren kann. Aber ja. Was ihr hier jedenfalls wieder auf die Ohren kriegt, ist nicht so sehr das Intro-Paket, was nebenbei besteht aus dem Herrn Applebaum beim 29C3, einem After Dark, den ich letztes Jahr irgendwann schon mal verbaut hatte, und dem Herrn Strax. Sondern ihr kriegt hier wieder die übliche Dreiteilung auf und in die Ohren, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Mafia mit kann sogar Spuren von Space und einem Augdate enthalten. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich ganz klassisch wieder Regierung und Wirtschaft eingefunden haben. So, 0 Grad, rainiger. Partly sunnige, das passt irgendwie nicht zusammen, ganz davon abgesehen, dass ich nicht so in partly sunny herkommen soll. Also eher partly als sunny. Das bin ich sogar selber. Chillige Greetings. Die 0 Grad, Windchillen wie minus 6, Comfort Level wie minus 5. Und der Wind macht irgendwas zwischen 22 und 35 km aus dem East. Will heißen, es wintert wieder. So, und nachdem hier jetzt gerade so ruhig ist, habe ich mal ein ganzes Stückchen früher mit der Aufnahme angefangen. So wegstreckenmäßig. Weil die Tür ist nämlich erst hier hinten. So. Ja, immerhin hat er recht. Letzte Woche, das ist tatsächlich der Pferdefleischwagen gewesen, der da wieder da war. Jetzt sehe ich ihn aber hier nicht. Ja, vielleicht kommt er ja noch. Wie auch immer, da hätte ich dann jedenfalls wieder die dämlichste Regierung, die wir bisher haben. Nämlich mit dem Fiskalstopp, weil die Länder haben die Umsetzung des EU-Fäkalpaktes gestoppt und bringen damit Kanzlerin Angela Merkel auf europäischer Bühne in die Bredouille. Der Bimbesrat lehnte nämlich mit der Mehrheit der rot-grünen Länder ein entsprechendes Gesetz ab und rief den Vermittlungsausschuss an. Für die Kanzlerin ist die Hängepartie unangenehm, weil der Fäkalpakt für mehr Haushaltsdisziplin in 25 Ländern ihre Handschrift trägt und als wesentlicher Baustein zur Stabilisierung der Eurozone gedacht ist. Fäkalpakt war, glaube ich, die Geschichte mit dem, ihr dürft aber keine Schulden mehr aufnehmen, wo sich mir irgendwie die Frage aufdrängt, was das denn eigentlich an deutschem Recht jetzt noch signifikant ändert. Wir haben da schon diesen Schuldenbremsquark im Grundgesetz rumstehen. Geht der Fäkalpakt über das hinaus? Weil wenn der Fäkalpakt da noch drüber hinaus geht, dann wäre die spannende Frage, inwiefern? Und was bedeutet das? Na, insofern, ja, dann gucken wir mal. So, also da haben die Länder jedenfalls ein Nö, wollen wir nicht, mach doch mal Vermittlung draus gemacht. Der Rasen ist übrigens jetzt auch nicht mehr grün, sondern mehr so gelb. So, dann hätten wir als nächstes beschnöder, weil Bundesfamilienministerin Christina Köhler-Schröder hat ein starkes Signal gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen in Deutschland angekündigt. Wo, als ich die Meldung gesehen habe, ich nur dachte so, hallo, Beschneidungserlaubnisgesetz, irgendjemand zu Hause, Frau Köhler-Schröder? Na, also dieselbe Dumpfkuh, die es im Bundestag großartig findet, wenn Jungs an Genitalien rumverstümmelt wird, stellt sich jetzt hin und sagt, ja, also bei Mädchen ist das ja total böse. Also mal davon abgesehen, dass ich das letztes Jahr auch schon mehr als dreist fand. Aber dann im Nachhinein jetzt immer noch nicht zu realisieren, dass man da übrigens gerade Diskriminierung betreibt. Ja, ja, Diskriminierung gibt's auch, wenn sie nur gegen Jungs und nicht gegen Mädchen vorgeht. Na, also inwiefern denn ein nicht einwilligungsfähiges männliches Kind leichter genital verstümmelt werden darf als ein nicht einwilligungsfähiges weibliches Kind. Könnte mal bei Gelegenheit mir nochmal jemand irgendwie erklären und vor allen Dingen, wie das mit einem Diskriminierungsverbot im Grundgesetz zusammengehen soll. Na, aber hey. Also, Frau Köhler-Schröder aktionistisiert dann da jedenfalls und kündigt da was an. Die Familienpolitiker von Union und FDP seien mit ihr der Meinung, dazu schnellstmöglich einen Gesetzesentwurf auf den Weg zu bringen, sagte sie der Neuen Osnabrücker Zeitung. Es müsse eine konsequente strafrechtliche Verfolgung dieser Beschneidungen geben. Okay, was ist, wenn es jetzt irgendwo Leute gibt, die aber religiös begründen können, warum sie denn an weiblichen, nicht einwilligungsfähigen Kindern Genitalverstümmelungen machen müssen? Muss es dann auch ein Gesetz geben, weil also ein Gesetz für an männlichen, nicht einwilligungsfähigen Kindern genital zu verstümmeln, gibt es ja bereits, was das erlaubt. Na? Also das ist jetzt so der Punkt, da wird es jetzt halt wirklich echt absurd. Na, vor allen Dingen, der Frau fällt noch nicht mal auf, wie absurd das ist. Es ist jetzt noch nicht so lange her. Das ist gerade mal, also die Debatte ist jetzt nicht mehr im Feed, der Anfang der Debatte. Weil der ist nämlich gerade 100 Folgen her. Und das ist gerade mal dreiviertel Jahr. Mitte letztes Jahr gewesen. Na, aber ja, blub. In Deutschland leben nach Schätzungen rund 30.000 Mädchen und Frauen, deren Genitale verstümmelt wurden oder die davon bedroht sind. Und wie viele männliche Personen gibt es, deren Genitale verstümmelt wurden oder die davon bedroht sind? Also, ja. Wenn wir doch hier einen auf Gleichbehandlung machen, wenn es doch immer heißt, Leute zu diskriminieren, ist ganz böse, da könnte man vielleicht auch mal auf die Idee kommen, dass Leute zu diskriminieren, egal welche Leute, böse ist. Ha? Aber auf die Idee kommt die Frau wieder nicht. Aber die scheint es ja sowieso mit Selberdenken nicht so zu haben. Von daher, ja, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann gibt's Handys, weil Kanzlerin Agenda Merkel und weitere Geheimnisträger erhalten ab Mitte des Jahres neue Hochsicherheitshandys. Laut Wirtschaftswoche bekommen die Telekom-Tochter T-Systems und der Sicherheitsspezialist Seku Smart den Zuschlag für Aufbau und Betrieb des neuen sicheren Kommunikationssystems. Beide liefern jeweils die Hälfte von fast 10.000 Geräten. So viele Geheimnisträger gibt's. Also das sollen auch irgendwelche Crackberries sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann gibt es ja auch irgendwo von der CeBIT, die auch gerade stattfindet, interessiert nur irgendwie niemanden, gibt es dann auch irgendwie Fotos, wo Frau Merkels Mundwinkel noch weiter runter hingen als sonst, während sie ein Crackberry-Gerät mit der Bundesadler auf der Rückseite in den Fingern hält. Mit den neuen Smartphones wird die Verschlüsselung von Telefonaten und E-Mails einfacher. Außerdem können die Politiker jetzt gängige Apps wie Facebook oder Twitter nutzen, die bislang aus Sicherheitsgründen gesperrt waren. Ja, Bullshit. Also, ist ja ganz nett, wenn auch Frau Merkel mal in der Jetztzeit ankommt. Aber das könnte sie auch mit privaten Geräten. Da kann mir mal keiner erzählen, dass sie alleine 10.000 Geräte braucht. Also so ein Verschleiß, das würde dann doch eher nicht für die Geräte sprechen, aber oder anders ausgedrückt, was soll das eigentlich? Aber hey. So, dann gibt's den Forderich, weil Bundesinnenterrorist Friedrich fordert strengere Datenschutzauflagen für soziale Netzwerke im Internet. Dies sei nötig, um Profilbildungen zu verhindern, die weit über das hinausgingen, was den Nutzern bewusst sei, sagte der CDU-Politiker dem Berliner Tagesspiegel. Moment, nur damit ich es verstehe. Also, es ist böse, wenn im Internet irgendwelche Webseiten verdachtsunabhängig Vorratsdaten speichern. Es ist aber total alternativlos und wichtig, dass alle Mobilfunkprovider und Internet-Service-Anbieter verdachtsunabhängig Verbindungsdaten vorratsspeichern, ja? Das will sich mir jetzt gerade irgendwie nicht erschließen, wie das zusammenpassen soll. Das ist schon wieder so ein Fall von kognitiver Dissonanz. Also Friedrich stellt fest, oh Gott, Fazialbuch sammelt Daten. Und die stellen sie nicht mal dem Staat zur Verfügung. Wahrscheinlich will er eigentlich nur an die Daten ran. Ist so meine Vermutung, gerade mal so Pi mal Daumen. Na? Also, weil das der für Datenschutz wäre, sagen wir mal so, es wäre das erste Mal seit seinem Amtsantritt, dass er etwas für und nicht gegen Datenschutz täte. Und wäre insofern auffällig überraschend. Oder von mir aus auch auffällig und überraschend, aber ja. So. Was bereits mit Netzzwergen wie Fazeburg und Google Plus vereinbart worden sei, reiche nicht. Ja, da muss er halt mehr vereinbaren, meine Güte. Derzeit gäbe es noch keine Sanktionsmöglichkeiten. Deshalb sollten die europäische Datenschutzverordnung, die derzeit erarbeitet werde, rasch verabschiedet werden. Weil in der europäischen Datenschutzverordnung nämlich weniger und nicht mehr Datenschutz drin ist für Deutschland. Hallo, ist ein bisschen sehr offensichtlich. Brührig macht sich mal wieder lächerlich. Gut, das kann er gut, da hat er Übung drin. Da ist er Profi, das macht er schon immer so. Friedrich warnte davor, die Vorgaben für kleine und mittelständische Unternehmen zu übertreiben. Den Netzwerken sollten aber harte Auflagen für Datenschutz gemacht werden. Genau dieselbe Pfeife, die bei jeder unpassenden Gelegenheit nach verdachtsunabhängiger Verbindungsvorratsdatenspeicherung brüllt, faselt jetzt was von Datenschutz. Leicht unglaubwürdig. Aber wo es da wohl hinausläuft, wenn ich das bei Netzpolitik richtig mitbekommen habe, Vorsicht, ich habe den Text nicht komplett durchgelesen, weil die Zeit dazu nicht gereicht hat an dem Tag, geht es dahin, dass er irgendwie private Regulierung haben will. So, das Ganze eben nicht so richtig gesetzlich festtackern, sondern mehr so, ja, da kümmern die sich halt drum. Und wenn die dann halt was wegzensieren, dann zensieren die halt was weg. Und wenn die halt was Vorratsdaten speichern, ja, dumm. So, dann gab es Miss Syrien, der Unionsaußenpolitiker Philipp Miesfelder. Er schreibt sich mit SZ, das muss man nach neuer Rechtschreibreform wie ein langes I sprechen. Hat sich für die Ausrüstung der syrischen Opposition mit Waffen ausgesprochen. Weil, wenn wir denen keine Waffen verkaufen, dann verkauft irgendjemand anders denen die Waffen. Und es ist doch alternativlos, dass wir die deutsche Waffen-Community fördern, indem wir der deutschen Waffen-Community neue Aufträge zuschanzen. Wobei, Community ist ja gar nicht der... Egal. Ausbildung und Ertüchtigung der Opposition würden durchaus Sinn machen, sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bimbestag. Der Zeitschriften-Community, einem Element der, aber Quelle irgendein Magazin. Die Bimbes-Regierung unterstützt dagegen die Position der EU, die ihr Waffenembargo gegen Syrien verlängert hat. Allerdings wird die Lieferung von Militärgütern zum Schutz von Zivilisten erwogen, die nicht für den Kampf geeignet sind. Zivilisten, die nicht für den Kampf geeignet sind, oder Güter, die nicht für den Kampf geeignet sind? Just asking. Der Mistfelder, der hat irgendwie den Kanal auch noch nicht gehört. Ja, aber wenn wir da Waffen hinverkaufen, das hat noch nie irgendwem geholfen, außer den Leuten, die Waffen verkaufen konnten. Und übrigens, wer Waffen an einer Seite verkauft, hat dann ein gewisses Interesse daran, auf der anderen Seite zumindest sicherzustellen, dass die andere Seite auch weiterkämpfen kann, weil sonst hört der Krieg ja zu schnell wieder auf. Na? Aber hey. Also mal davon abgesehen, man zeige mir einen Krieg, bei dem mal irgendwann mehr Waffen tatsächlich was geholfen hätten. So, dann gibt es den Wetrich, weil der Brüllrich irgendwie ein Veto gegen den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien einlegen will. Was irgendwie so zwei Fragen aufwirft. Erstens, der Brüllrich hat ein Vetorecht und zweitens, er will ein Vetorecht ausüben. Es wäre mir irgendwie jetzt noch nicht über den Weg gehuscht, dass Brüllrich persönlich ein Vetorecht gegen irgendwas hätte. Aber ja, dann gibt's die Spitze der christlich zensierenden Union. Die hat nämlich das Wahlkampfgetöse um Homo-Ehe beendet. Weil die Spitze der CDU will die parteiinterne Debatte über homosexuelle Lebenspartnerschaften beenden. Nach einer Präsidiumssitzung in Berlin erklärte Generalsekret Gröhe, das Gremium habe einen Beschluss des jüngsten CDU-Parteitags bekräftigt. Darin sei festgehalten worden, dass die christlich zensierenden Vollidioten an der besonderen gesetzlichen Förderung von Ehe und Familie festhalte. Familie aber auch nur, wenn es um Mann und Frau geht. Und die dürfen auch nur miteinander Geschlechtsverkehr haben, wenn dabei ganz viele Kinder entstehen. Sonst ist das nämlich nicht christlich. Die Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften im Steuerrecht werde ausdrücklich ausgeschlossen. Ich habe ja letzte Woche schon gemeint, da gibt es doch so einen Parteitagsbeschluss, auf den sie sich dann im Zweifelsfall wieder zurückziehen. Und ja, genau das tun sie jetzt. Das CDU-Präsidium reagiert auf Forderungen, auch aus der eigenen Partei eingetragene Partnerschaften etwa beim Ehegattensplitting mit der Ehe gleichzustellen. Dies lehnt auch die Schwesterpartei CSU ab. Der Koalitionspartner FDP drängt hingegen auf volle Gleichstellung. Wobei da mich nochmal spontan interessieren würde, was steht jetzt oder stand denn eigentlich im Koalitionsvertrag? Also man ist davon abgesehen, dass es überhaupt nichts bringt, wenn jetzt irgendwo ein Gesetzentwurf auftauchen würde. Der wird ja eh nichts mehr. Na, der kommt dann irgendwie ins Plenum, erste Lesung, wird dann in die Ausschüsse geschoben und vergammelt da bis zur Sommerpause. Und nach der Sommerpause ist Neuwahl. Von daher, ja, Bullshit. So, dann gibt's einen lustigen Armutslügenbericht, der irgendwann letztes Jahr schon mal inoffiziell das Licht der Öffentlichkeit erblickt hatte. So, wo im Kern drinne steht Armut, oder in der ersten Fassung stand drinne so, ja, es gibt total viel Ungleichverteilung, das finden ganz viele Leute nicht fair. Und dann hat Rösler den Rotstift genommen und hat alles rausgestrichen, weil Ungleichverteilung gibt's ja nicht. Es gibt keine Armut in Deutschland. Es gibt halt die Reichen und die nicht ganz so Reichen und die überhaupt nicht Reichen. Aber das ist ja alles, also das ist ja nicht ungleich. Nein, das ist ja alles so wie es sein soll, wie Gott es schon immer gewollt hat. Ach. Und ja, also dieser Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, der ist dann am Mittwoch vom Kabinett abgenickt worden. Mit geringfügig immer noch geänderten Formulierungen oder anders ausgedrückt, wenn man den sich die drei Fassungen, die davon mal irgendwo aufgetaucht sind, eben die Originalfassung, die Röslersche Alles ist großartig Fassung und die jetzige Fassung vergleicht, dann ist die jetzige Fassung nicht ganz so schlimm wie die Röslersche, aber auch längst nicht so ehrlich wie die Originalfassung. Man's davon abgesehen, dass auch da die Bundesregierung mal wieder bewiesen hat, dass sie das mit Zeitschienen einhalten, überhaupt nicht drauf hat. Nicht nur, dass ein Bundeswahlgesetz mal eben ein halbes Jahr zu spät durch den Bundestag gesegelt kommt. Nein, dieser Armuts- und Reichtumsbericht, der ist, weil wir es schon immer so gemacht haben, in der Mitte der Koalition, Amtsperiode fällig gewesen. Auf die Gefahr hin, dass ich was Offensichtliches erzähle, aber die Mitte dieser Regierungsphase ist vor ungefähr einem Jahr gewesen. So größenordnungsmäßig. Ne? Aber hey. So, und da gibt's dann also jetzt irgendwie den Armuts-, den Reichtums- und, naja, nicht ganz so viel Reichtumsbericht. Er enthält einen Überblick über die Entwicklung und Verteilung des Wohlstands in der Bimbis-Republik. Ups. Tatsächlich hier beim Display an der Hose trocknen die Otterbox aufgemacht. Also das Gummiding sieht, das Gumminupsi außenrum. Sowas. Cis. Wo war ich? Ich wusste die Bundesrepublik. Demnach besitzen 10% der Haushalte mehr als die Hälfte des Vermögens. Die unteren 50% verfügen zusammen nur über 1% des Wohlstands. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, und wo ist die restliche Hälfte des Vermögens hin? Oh ja. Also, 10% haben die Hälfte. Dann haben 40% knapp die andere Hälfte. Und die dann noch übrig gebliebenen 10% der Bevölkerung, die haben fast nichts. Und dann gibt es auch Leute mit negativem Besitz, weil die halt mehr Schulden haben. Und diese Umverteilung, da diese Ungleichverteilung, und dass es Leute gibt, die das ungerecht finden, das ist halt rausredigiert. Wegen, weil es stimmt halt nicht. Und dann hat sich Zensosula von der Lügen hingestellt und hat verkündet, ja, das ist jetzt aber großartig, weil es ist ja nicht viel schlimmer geworden als seit dem letzten Bericht. Ja. Gehen Sie weg. Schnell. Ich aggressiv werde. Dann gibt es Famsplit. Nach dem Nein der CDU-Spitze zu steuerlichen Gleichstellung homosexueller Paare dringen führende PolitikerInnen der Union darauf, das Ehegattensplitting zu einem Familiensplitting umzubauen. Die wollen Familien spalten? Geht's noch? Davon sollen nach ihren Vorstellungen auch unverheiratete Eltern und homosexuelle Paare profitieren. Weil die Grundidee ist, dass es nicht darum gehen sollte, wenn man denn irgendwie Kinderförderung groß hinstellen will. Dann gibt es ja was Einfacheres als, ja, die haben sich jetzt gesetzlich verpflichtet, füreinander einzustehen, weil Leute, die heiraten, erzeugen dadurch noch keine Kinder. Und auch in der christlich zensierenden Union könnte Leuten langsam klar werden, dass Kinder haben und Ehe miteinander nur noch einen ganz entfernten Zusammenhang haben könnten. Aber längst nicht so, wie sie sich das in ihrem komischen Weltbild ausmalen, dass ja nur Sex haben kann, wer miteinander verheiratet ist und Homosexuelle ja ansteckend sind. Sondern das gibt's halt sogar, ohne dass man miteinander verheiratet ist. Oh mein Gott, Weltuntergang. Und da ist halt die Idee jetzt irgendwie Familien-Splitting, also so frei nach dem Motto, da wo Kinder sind, da soll gefördert werden und da wo keine Kinder sind, da soll halt nicht gefördert werden. Na, damit ist man dann auch die Ungleichbehandlung von, ist doch eigentlich scheißegal, ob da jetzt irgendwie Mann und Frau, zwei Männer oder zwei Frauen miteinander leben. Aber ja. So, da gibt es Transsilvana, die vor Gericht verloren hat. Die FDP-Politikerin Koch-Merin ist mit ihrer Klage gegen den Entzug ihres Doktortitels gescheitert. Zur Begründung hieß es, der Verweis auf Verfahrensfehler gebe wenig Ausschluss über die Qualität der Arbeit. Die Universität Heidelberg hatte der EU-Parlamentarierin den Titel aberkannt, weil ihre Doktorarbeit 125 Plagiate aufwies. Gegen die heutige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe kann Koch-Merin noch Berufung einlegen, was sie vermutlich tun wird, und vermutlich wird sie damit auch wieder scheitern. Na, oder anders ausgedrückt, Frau Plavan, nehmen Sie zur Kenntnis, vor Gericht muss man nicht gewinnen. Na, mal davon abgesehen, dass Transsilvana Koch-Merin in dem letzten EU-Parlament damit auffiel, dass sie erstaunlich oft abwesend war. Und dann, als das dann öffentlich wurde, dann wollte sie, dass der Bericht aber redigiert wird, weil sie sei ja aus wichtigem Grund abwesend gewesen, weil sie ja halt ein Kind bekommen hätte. Und die Zeiten, wo sie wegen ihres Kindes abwesend war, die hätten ja gezählt werden sollen, als wäre sie anwesend gewesen. Ja, nein. So, dann gibt's eine Gläseklage, weil nämlich die Staatsanwaltschaft Hannover hatte den früheren Sprecher von Ex-Bimbis-Präsident Christian Wulff, Olaf Gläseker, wegen Bestechlichkeit angeklagt, sagte Gläsekers Anwalt. Die Staatsanwaltschaft kündigte eine Erklärung für den Mittag an. Bei den Ermittlungen ging es um Korruptionsfälle in der Amtszeit Gläsekers als niedersächsischer Regierungssprecher, wo übrigens ein gewisser niedersächsischer Ministerpräsident auch bestechlich war. Wobei, der jetzt nicht angeklagt wird, aber bei dem sieht es ohnehin danach aus, dass der seine Spuren besser verwischt hat. Da sind jetzt irgendwie nur noch 400 Euro Bestechlichkeit übrig geblieben. Oder anders ausgedrückt, der Gläseker war einfach zu doof. Ich meine, Wurf ist auch erwischt worden, von daher. Dann gibt's Schimmelch. Auf einem Hof in Nordrhein-Westfalen ist wieder mit Schimmelpilzen belastete Rohmilchigitt entdeckt worden. Die Aflatoxin-Werte übersteigen mit knapp 100 Nanogramm je Kilo den Grenzwert fast ums Doppelte. Ursache sei auch diesmal verseuchter Futtermais aus Serbien. Und anders ausgedrückt, es stellt sich gerade raus, dass das mit den Ekligkeiten in Nahrungsmitteln keine Einzelfälle waren, oder es tauchen erstaunlich viele bedauerliche Einzelfälle auf. Na, dann ist da mal halt Pferd in der Lasagne. Dann ist da halt, was war doch gleich letzte Woche? Ach, die Bio-Eier, die gar nicht Bio waren. Jetzt gibt's Schimmelmilch. Lecker. Und das ist nicht Milch vom Schimmel, sondern Milch mit Schimmel. Igitt. Mami, da schwimmt ein Pferd in meiner Milch. Ja. So, dann gibt's den Bosebrich. Der Chef des Bimbestags Innenausschuss, Wolfgang Bosbach, hält es für richtig, Bulgarien und Rumänien den Beitritt zum Schengen-Raum zu verweigern. Der CDU-Politiker forderte die beiden EU-Partner im Südwestrundfunk zu weiteren Reformen auf. Derzeit wanderten zu viele Menschen außer Bulgarien und Rumänien nach Deutschland in die sozialen Sicherungssysteme hinein. Der Bospeng wiederkäut den Brüllrich. Und der Brüllrich könnte sich auch in einer Nazi-Partei mit seinem Ausländer raus, ganz gut wiederfinden. Ich finde, die beiden Figuren gehören jetzt von einem Verein, der doch den Schutz einer Verfassung in seinem Namen trägt, voll überwacht. So, dann gibt's die Artenschütt. Weil Bundesinnenterrorist Hans-Peter Bröhrich und EU-Justizkommissarin Viviane Reding haben sich nämlich gemeinsam für einen Schutz der deutschen Datenschutzstandards ausgesprochen. Nach Angaben des Innenterrorministeriums erklärten sie bei einem Treffen in Brüssel, Deutschland stelle mit seinem Datenschutz in vielen Punkten ein Modell für den europäischen Datenschutz dar. Und deswegen kommt in der Datenschutzverordnung nur das, was in Gesetze gegossen wurde, und alles, was nur durch Urteile vom BFFG gilt in Deutschland, fällt hinten runter. So, man beweise mir das Gegenteil. Also, die haben dann da rumgebullshittet. Wenig überraschend. So, Wirtschaft. Da sind wir erstmal Uscheiter, weil der US-Haushaltsstreit um den Sequester, wie sich dann auch letzte Woche schon abzeichnete, gescheitert ist. Oder anders ausgedrückt, in USA muss jetzt etwas getan oder wird jetzt etwas getan, was eigentlich niemand haben wollte, was so total dämlich ist, dass eigentlich man davon hätte ausgehen sollen, dass alle Politiker dafür arbeiten werden, dass es nie passiert. Offensichtlich haben aber nicht alle Politiker wirklich dafür gearbeitet, dass es nicht passiert, weil es ist ja passiert, nämlich totsparen, koste es, was es wolle. Na, das sind irgendwie Rasenmähermethode, Haushaltskürzungen um irgendwie 2800 Millionen Dollar. 85 Milliarden Dollar. Also dann ist das nochmal eine größere Summe, was der Haushalt selber groß ist. Also ein lustiges Totsparen, kostet es, was es wolle. Wo spannenderweise die diversen Wirtschaftsweisen gesagt haben, Totsparen, das ist aber nicht gut. Das sind übrigens dieselben Wirtschaftsweisen, die es nicht schaffen, ihre Fresse aufzukriegen, wenn es darum geht, dass Griechenland sich totsparen soll. Na, das ist so der Punkt, wo es dann wirklich lächerlich wird. Weil warum ist denn Totsparen in den USA böse, wenn es in Griechenland doch das Beste von allem sein muss? Wenn die einfach nur noch nicht genug totsparen. Na, also USA spart sich jetzt tot. Upp. Dann gibt es Seuchfutter, weil giftiges Tierfutter die Milch vieler Kühe in Deutschland verseucht hat. Das ist quasi die erste Hälfte von, weil die Meldung war zuerst da. Also ja, da gibt's irgendwie Gedöns im Tierfutter. Also nicht nur Menschen kriegen Scheiße zu fressen, sondern auch Tiere. Ja, schön, dass wir drüber geredet haben. Schnell weiter. So, gibt's den Mindestrat. Der Bimbesrat hat nämlich mit seiner neuen Mehrheit von SPD und Grünen geführten Ländern einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro beschlossen, was natürlich nicht durchkommen wird. Da wird jetzt eine Bimbes-Regierung das Ding nehmen und wird es in irgendwelche Ausschüsse stecken und bis zur Wahl warten, dass es sich nicht mehr bewegt. Und nach der Wahl ist eine neue Regierung und die kann dann gucken, ob sie damit was anfangen kann oder nicht. So. Genau, dann ist sequestriert worden. Nach gescheiterten Etatverhandlungen hat US-Präsident Barack Obama massive Kürzungen mit unabsehbaren Negativfolgen für die Wirtschaft in Gang gesetzt. Obama ordnete am Schabbatenabend, weil der Witz ist, dass da eigentlich 28.02. der Ablauftermin war. Das ist übrigens das, was als Fiscal Cliff zum Jahreswechsel schon in der Landschaft stand. Das haben sie dann halt nur mal um 2 Monate verschoben und sich dann überhaupt nicht geeinigt. Ja, lustig das. So, das hat er dann auch in Kraft gesetzt. Zu einem relativ späten Zeitpunkt, aber er war dazu verpflichtet und hat er gemacht. Und tralali, sparen sie sich jetzt tot. Ob das jetzt auch irgendwo schon direkte Auswirkungen hätte, wäre mir nicht begegnet. Formuliere ich es mal vorsichtig. Moment, niederschlägt das gar nicht so ernsthaft. Also, dann gibt es die FDP-Grenze, weil die FDP jetzt eine Kehrtwende beim Mindestlohn vollzieht, wie DPA es hier formuliert. Nun fordert auch sie Lohnuntergrenzen für alle Branchen des deutschen Arbeitsmarktes. Lohnuntergrenzen, im Gegensatz zu einem Mindestlohn, sind übrigens die Scheiße, die nicht funktioniert. Lohnuntergrenzen sind nämlich so frei nach dem Motto Branchen und Regions und bla bla bezogen und bla Fasel. Das, was die christlich zensierende Union schon die ganze Zeit immer nur rumtönt. So frei nach dem Motto, ja, und wenn wir das dann da eingeführt haben, dann gelten Tarifverträge per Verordnung auch für die 2 Firmen, die sie nicht unterschrieben haben. Ja, schön, geht weg. Oder anders ausgedrückt, das ist genau das, was eben gerade kein Mindestlohn ist. Da ist jetzt der FDP aufgefallen, man kann jetzt pro forma einfach mal dafür sein. Weil sonst vielleicht noch irgendwem auffällt beim Kreuzchen machen im September, dass eine Partei, die den Bürgern nicht mal genügend Geld zum Überleben lassen will, auch gleichzeitig nach Steuersenkungen für die besonders Reichen brüllt, vielleicht irgendwie nicht die beste aller Alternativen sein könnte. Es sei denn, man gehört zu den oberen 0,1%, die ganz viel Geld haben. So, dann gibt es das DIH gegen, weil die deutsche Wirtschaft lehnt die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns ab. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Driftmann sagte in der Passauer Neuen Presse, ein flächendeckender Mindestlohn wäre Gift für den Arbeitsmarkt. Statt der Politik seien die Tarifpartner gefordert. Was irgendwie aus der Kategorie bla, Fasel, Fasel, bla, bla. Kannst du denn auch Beweise für deine Behauptungen auf den Tisch legen? Weil diese Behauptungen kommen ja doch irgendwie mit regelmäßiger Regelmäßigkeit. Aber es fehlt irgendwie immer noch an Beweisen. Zeig irgendwo mal einen Beweis, dass ein Mindestlohn tatsächlich irgendwem schon mal geschadet hätte. Das wird schwer. Es sei denn, er meint irgendwie, die Unternehmer, die Geld in ihren dicken, fetten Taschen raustragen, ja. Denen schadet das, wenn sie Geld tatsächlich an ihre Beschäftigten geben müssen. Dann gibt es ein Asmenti, weil der Asmussen hat nämlich einen Bericht dementiert, wonach sich die Europäische Zentralbank aus der sogenannten Troika der Euro-Retter zurückziehen wolle. Derartige Überlegungen gebe es nicht, sagte Asmussen in Brüssel. Die EZB sehe ihre Unabhängigkeit durch ihre Beteiligung an der gemeinsamen Beobachtermission mit europäischem internationalem Währungsfonds und Europäischer Union in keiner Weise bedroht. Weil da haben die Zeitungs-Community Meldungen veröffentlicht und der Asmussen faselt dann da. Nein, das stimmt alles gar nicht. Troika auch bekannt als die Todmacher vom Todsparen. Aber ja. Also ich meine, was mich immer noch wundert, was sucht der Asmussen eigentlich bei der EZB? Was qualifiziert den? Asmussen, auch bekannt als die dumme Pfeife, die persönlich verantwortlich war dafür, welche Banken wie viel Geld in welche Körperöffner geblasen kriegen, als die Banken implodiert sind, der dann im Bundesfinanzministerium sitzen bleiben durfte, obwohl der Bundesfinanzminister gewechselt hat und jetzt irgendwie bei der EZB rumgammelt. Oder anders ausgedrückt, einer der Mitverantwortlichen der Krise. Oder der zumindest nicht viel getan hat, um die Krise irgendwie zu beenden. Obwohl es ja obwohl er positionsmäßig in der Macht hätte haben können, da was zu tun. Aber ja. Wie auch immer. Kommen wir dann in der Musikecke an. In der Musikecke, in der jetzt dann wieder Liza Bouchel wohnt. Mit dem Titel Insane aus dem Podsafe Music Network. ID3-Text enthält ja mal wieder keine. So langsam ein dumpfer Verdacht. Bei der Frau sind irgendwie nie ID3-Text dabei. Aber ja. 3 Minuten 28 ist der dann lang. Und wie gesagt, gefunden im Podsafe Music Network. Damals, als man da noch Musik finden konnte. Und dann gibt es den Herrn Schmickler, der am 25. Februar. Fleisch aus Pferden, Pferden allerdings mit V. Dabei hatte dies die Meldung von dem CSU-Rechtsaußenpolitiker, die mir letzte Woche auch eine Meldung wert war. Die hatte ich hier. Nur diese Woche war der halt nicht mehr. Der hat da nicht mal weitergepöbelt. Also jedenfalls 2 Minuten 57 hat der Herr Schmiegler da am Montag, den 25.02. sich ins Benehmen gesetzt. Böse, aber passt. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr euch bemüßigt fühlen könntet, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen auf das, was ich hier so von mir gelabert habe. Also wenn ihr das tun wolltet, werdet ihr jedenfalls herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, zum Beispiel per Tavit oder ab.net Botschaft an @kompot. Oder per E-Mail an compiblog@gmail.com oder per Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Kompot 365 Teil 2. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Ihnen 10 von Liza Bouchel und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Ach, und viel Spaß mit dem Mensch, mir klar. So, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
WDR 2
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett. Heute ist Montag, es ist wieder einmal allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet, was macht eigentlich der Hartwig Fischer? Nun, der Hartwig Fischer sitzt, und zwar im Deutschen Bundestag, als Abgeordneter der CDU. Ich muss zugeben, der Mann war mir bis dato völlig unbekannt, aber man kann als Volk ja nicht jeden kennen, der einen vertritt. Der Hartwig Fischer, so viel weiß ich inzwischen, ist ein engagiertes Mitglied der CDU-Sozialausschüsse und kommt gebürtig aus Niedersachsen, und zwar aus Verden an der Aller. Da liegt es natürlich nahe, dass der Mann sich intensiv mit der Frage beschäftigt, was jetzt mit all den Pferden passiert, die als Rindfleisch im Nudelgericht oder im Gulasch gelandet sind. Auf die Müllkippe, in die Verbrennungsanlage oder doch als Hühner- oder Schweinefutter zurück in die Nahrungsmittelkette. Immerhin handelt es sich angeblich um hygienisch einwandfreie Lebensmittel, die noch nicht einmal das Verfallsdatum überschritten haben. Und deshalb hat der Hartwig Fischer den Vorschlag gemacht, all die Fertiggerichte mit dem wiehernden Rinderhackfleisch flächendeckend an die Armen und Bedürftigen zu verteilen. Aber kaum hatte der engagierte Abfallverwerter diesen Vorschlag präsentiert, da hagelte es auch schon Kritik. Die wie immer blendend gelaunte Renate Künast sprach empört von der absurden Idee, dass es beim Essen Menschen zweiter Klasse gäbe, und der Chef des Bundesverbands der Deutschen Tafeln nannte es entwürdigend, die Bedürftigen zu Müllschluckern der Nation zu machen und denen, die ohnehin nichts haben, jetzt auch noch Abfall zu servieren. Andere wiederum meinten, einem geschenkten Gaul schaue man nicht ins Maul, und solange es keine gesundheitlichen Risiken und Nebenwirkungen gäbe, werde eben dankbar gegessen, was kostenlos auf den Tisch kommt. Und wie reagierte der Auslöser der ganzen Diskussion, der Hartwig Fischer? Nun, er machte in aller Öffentlichkeit einen Selbstversuch und verspachtelte im Abgeordnetenrestaurant des Berliner Reichstags eine doppelte Portion Lasagne Bolognese, Marke Gut und Günstig, die wegen nachgewiesener Panscherei aus den Regalen eines Supermarkts aussortiert worden war. Dabei ließ er sich natürlich fotografieren, und am nächsten Tag war er auf der Titelseite der Bild-Zeitung unter der Überschrift »Politiker isst Pferdelasagne«. Sein Fazit, ich zitiere wörtlich, »schmeckt doch lecker«. Ehrlich gesagt, das wundert mich nicht. Schließlich ist die Lebensmittelindustrie heutzutage durchaus in der Lage, mittels gezielter Zugabe von Geschmacksverstärkern und Glutamaten aller Art selbst ein Stück Presspappe in eine kulinarische Köstlichkeit zu verwandeln. Übrigens ist am Wochenende in Niedersachsen gerade der nächste Lebensmittelskandal aufgeflogen. Da wurden im ganz großen Stil Eier aus Legebatterien als Bio-Eier deklariert und dementsprechend teuer verkauft. Die könnte man ja gleich mit dem Pferdefraß zusammenverteilen. Da haut sich der Bedürftige noch ein getürktes Bio-Ei auf die falsch etikettierte Lasagne. Sieht gut aus, schmeckt lecker, und im Zweifelsfall gilt sowieso, der Hunger treibt's rein.